Herzlich willkommen zu Mein Element, dem Podcast vom Lützebäuer Journal und Zusammenarbeit mit dem Fonds National de la Recherche.
Ein Dino zu fangen ist einfach enorm cool. Ich hatte Chance schon effektiv bei einer Ausgrabung an der Taklamakan-Wüste. Ein Zusammenhang, den auch teilweise wissenschaftlich erforscht gauf. Da gauf festgestellt, dass Leute, die gern entweder Hard Rock oder Metal oder Klassik lauschen, dass die einen Hang dazu haben, für ordentlich zu sein. Tiefsee ist manner bekannt wie der Mond zum Beispiel. Da ist ganz, ganz, ganz viel Progress gemacht in den letzten Jahren mit Tiefsee ist wirklich ein riesig Blackbox.
Mein Name ist Max und heute geht es zusammen an den Jurassic Park. Wobei, ich will nicht zu viel vergreifen. Ein Witte von Hauptmoll gefragt, wie hin Sänger Boom gave seinen Beruf erklären, weil den ist relativ unüblich. Und der Band Tui gave das folgender muss machen.
Ich gave mir Boom so ein, ich kümmere mich um Dinosaurier. Ich kümmere mich um die Dieren, die für eine lange, lange Zeit gelebt haben, langjährige Menschen gekauft, und probieren zu verstehen, wie die Welt damals ausgesehen hat, mit dem Ziel, dass wir die Welt von heute besser verstehen.
Der Band ist ein Paläontologe. Und das ist ein Berufstitel, der nicht nur viel Punkte bei Scrapple bringt, aber den auch schon ganz oft auf Filmen gesehen hat. Das bekannteste Beispiel wäre wahrscheinlich Jurassic Park. Wobei, ganz viele Filme meinen die noch oft, es gäbe einen Paläontologe gesehen, aber eigentlich gibt es dann einen Archäologe gewesen. Aber wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen Archäologie und Paläontologie?
Das ist richtig. Das ist bei mir auch tatsächlich so, dass ich damals als Kind nicht nur von Jurassic Park fasziniert war, sondern auch von Indiana Jones, der ein Archäologe ist tatsächlich. Den Unterschied liegt hauptsächlich daran, dass Paläontologen sich die Vergangenheit kümmern, die weit vor den echten Menschen leid, während Archäologen tatsächlich mäßige menschliche Überreste, hauptsächlich menschliche Bauten, Kunstwerke und überhaupt alles, was quasi mit menschlicher Kultur zu tun hat. Es gibt einen Übergangsbereich, da wo quasi die wirklich freie Menschen NRW waren, das ist eine Paläoanthropologie. Also das ist nicht so, wie wenn Disziplinen komplett getrennt wären, aber der Kernbereich ist aber schon ganz unterschiedlich.
Und war das dann dein Lieblingsdino?
Oh, das ist ein gut Froh. Die kriegte schon lange nicht mehr gestalt, tatsächlich. Mein Lieblingsdino ist tatsächlich der Monolophosaurus. Genau, das ist ein Raubsaurier, großer Raubsaurier, den an der Antarktis fand. Dafür war das mein Lieblingssaurier, mal eigentlich gesagt, ganz terribel aus. Und dann hat das auf der Antarktis gelebt, in einer Zeit, wo die Welt komplett eisfrei war. Der Tisch, ein Astor und Röm gegeist hat. Ohne Eis, das war aber immer noch der Antarktis. Das heißt, total schon von mir auf der Eiste. Und das ist eine immense Adaptation, das kann ich mir gar nicht so vorstellen. Aber das ist einfach etwas, was ich mir so und das weiß, wie unterschiedlich die Welt für eine Million von Jahren war.
Okay. Du warst Paläontolog, du schaffst viel mit Fossilien, wir sind auch viel am Raum rundherum. Geht dann halt zu Lützeburg nach irgendwie Fossilien aus Lützburg ein Platz, wo du siehst, vielleicht nicht unbedingt so super viel zu forschen.
Wir haben die Chance, dass Lützburg ein Land ist mit immens vielen Fossilien. Wir haben wirklich ein ganz, ganz, ganz großes Fossilreichtum und wir probieren den auch wirklich zu exploitieren, soweit es nicht mehr geht. Wir hatten allein letztes Jahr zwei größere Gruvungen, eine zu Kärsching, eine zu Konstum, was auch ein bisschen weiß, dass die Diversität von den Fossilien über das ganze Land verteilt sind. Also wir haben unterschiedliche Fossilien an der Minnet, wie auch am Eisleck zum Beispiel, aber überall gehört es wirklich viel zu finden. Das ist ein kleines Land, mit das nach lange nicht alles entdeckt gehen. Wir haben auch wirklich die Chance, dass nach ganz vielen neuen Arten, die nach für die Wissenschaft komplett unbekannt sind, tatsächlich am Boden, ob es war denn, wir fahren da regelmäßig nach die Beschriften gehen.
Und wir schwarzen von Fossilien, wie entstehen die eigentlich?
Fossilien entstehen dadurch, dass Überreste von einem Lebewesen oder auch die Spuren von einem Lebewesen zu stehen umgewandelt gehen. Und das geschieht an den meisten Fällen an einem Wassermilieu, also am Meer oder an einem See. Das kann aber auch auf Land geschehen. Und das läuft meistens über den Weg, dass Hortdele, also Dele, die nicht schnell vermuschen, wie zum Beispiel Schanken, dass die über den Remineralisationsprozess, also einen Umwandlungsprozess von der Zusammensetzung, an ein Mineral verwandelt gehen, was zeitlich stabiler ist, der Tisch wird nicht weiter zerfällt. Und dann haben wir ein Fossil.
Wahrscheinlich geht dich gerade wie mir an die Sittlo wie Band zu Strupp an eurem Gart unzufangen mit Buddeln, für eventuell sie fossil zu finden. Nee, wer kann denn eigentlich, ob führen einem nur ein normales Stehenleid oder ein wertvolles Fossil? Ma, meistens ein Kandidat in der Form, der Farbe oder der Textur. Und wenn es nur zum Beispiel so ausgesagt, wie wenn an eurem Stehen eine Muschel oder eine Zucht von Schlecken aus ist, dann kann es ganz gerne ein Fossil sein. Aber wenn ihr schon nicht sicher seid, ob das Fossil wertvoll ist oder nicht, dann kann ihr zu allem Moment eine E-Mail in die Band schicken. Das Rest fand ihr an der Shownotes zu diesem Podcast. Aber Ben, lass mal eine Hand auf Fossil. Gingst du lieber bei einer Ausgrabung eine bis dato komplett unbekannte Muschel finden? Oder aber lieber einen Dinosaurier, den aber schon komplett ausgeforscht ist?
Das ist ein hannerliches Schrodertet, muss ich wirklich so, weil ein Dino zu fangen ist einfach enorm cool. Ich hatte Chance schon effektiv bei einer Ausgrabung an der Taklamakan-Wüste. Demals auf der Uni waren wir effektiv gezielt nur den großen Dinosaurier wollen. Da sind bekannten Dinos rausgekommen, aber das war trotzdem enorm, enorm cool. Einfach nehmen. Für uns einer gewaltigen Schank zu stehen. Das ist einfach Wahnsinn. War auch ein Kantitz-Dram, den an Erfüllung gegangen ist. Ich muss aber trotzdem die unbekannte Muschel an der Schutzhöhle, weil immer wenn ich etwas fand, was vier nach nicht bekannt war an der Wissenschaft, ist das schon auch ein immens spannender Moment. Und ich muss auch sagen, es gibt Muscheln, die sind teilweise mehr spannend wie Dinosaurier. Einfach nur, weil sie Informationen liefern über den Auflagerungsraum, über die Umwelt von früher. Heinz, so sind Muscheln noch speichern, chemisch speichern für das Klima von früher. Also ich gebe die Muscheln nicht unbedingt, ich gebe sie nicht in der Schätze. Also noch besser, wir fanden einen Dinosaurier, wo eine neue Muschelzucht dabei leidet, weil da könnte man nämlich auch so, wo ein Dinosaurier gestorben ist.
Das heißt, wenn wir eine Muschel fanden, was kann ich dann noch aus den Informationen rausziehen?
Oh, das ist ein ganzer Kosmos. Also, da lege mal die Zuchtmuschel, die das. Die verrät einem schon mal zum Beispiel, ob es ein Meerwasserbereich war, ein Fluss oder ein See. Dann, da der weiß, wie die Muschel erhalten ist, sind die zwei Schulen noch zusammen, sind sie auseinander, wie sind sie auseinander. Das verrät das zum Beispiel, wie schnell die Muschel verdeckt geht mit Sand oder mit Bulli, weil wenn die Muscheln lang vermuschelt ist, dann gehen die Schulen auseinander. Ich meine, wir kennen nicht alle von den Mullen. Beim Kachen gehen die ab. Wenn sie zu bleiben, dann als Trigger macht es, also Leichenstarre, die hast schon angetreten, die soll die vielleicht noch mehr essen. Aber das sind alles Informationen, die braucht man an der Paleo, vier können zu sagen, wie schnell so eine Muschel tatsächlich verdeckt geht oder verstängert ist. Und dann ist die Schule von der Muschel ein Archiv mit chemischen Informationen, die bestimmt gehen durch zum Beispiel Temperatur vom Wasser, an der die Muschel gelieft hat, oder Zusammensetzung vom Plankton, die Muschel gefiltert hat. Also eng so ein kleiner topisch Muschelschul als Schatz von wissenschaftlichen Informationen.
So mal, ich hatte eine Zeitmaschine dabei. Gehst du da lieber eine an Zukunft loszugehen, für zu wissen, wo du da noch etwas Cooles kannst finden? Oder gehst du lieber an die Vergangenheit reisen, für zu gucken, wie es war?
Ah, das ist schon so ein analytisches Frau. Mir ist das ganz gut, das ist wirklich gut. Also, ich meine, ich gehe lieber an die Vergangenheit reisen. Aus verschiedenen Gründen. Den E-Grund ist, ich will gerne bei den Tieren gehen, die ich jahrelang in der Sicht habe. Einfach nur für zu sehen, wie nah oder weit ich davor war, wie es richtig ausgesehen hat. Und einfach für einen zu fühlen, wie sich die Welt angespürt hat, weil das kann ich nicht rekonstruieren. Einfach nur einen zu spüren, wie war das mir damals? Was hei, zum Beispiel zu Lützburg. Wenn ich gehe an der Stadt, stehend gave 180 Millionen Jahre an die Vergangenheit reisen, dann wäre ich an einem Meer. Und gave mich einfach nur wahnsinnig interessieren, einfach durch das Meer zu schnorcheln. Zukunft, das ist natürlich spannend, aber wollen wir das wirklich wissen?
Das ist ja noch froh, aber wenn du durch das Meer gehst, schnorcheln, also schon vier drin glatte Gesinn, die da ausgestellt hat, das sind doch kein Goldfisch, die nur mir waren. Das ist. Ich persönlich hatte ein bisschen Schiss für in der Vergangenheit.
Es gab tatsächlich eine ganze Reihe Tieren, die ganz gewaltig an. Ich will nur nicht so schrecklich, weil ich weiß nicht, wie sie sich beholen an mir. Aber sie waren auf alle Fall große Tiere mit langen Zähnen und großen Ahnen. Und sie waren definitiv gemacht für andere große Tiere zu fangen. Also ich weiß nur zum Beispiel von den Meeresreptilien wie die Pliosaurier, die 10 Meter lang waren und andere Meeresreptilien, die nur 3 Meter lang waren, gefressen. Du hättest dann natürlich schon gerne so kleine Escape-Knöpfchen dabei, wenn sie wegkommen.
Wir waren bei den tricky frohen Sinn. Lever Jurassic Park oder in einem Land vor unserer Zeit?
Oh nee. Muss ich wirklich. Oh nee, das ist aber nicht fein. Ich finde die zwei gern.
Das ist Littlefoot oder Goldblum?
Ja, na. Okay, Goldblum, ja. Nee, du musst aber nur farf bekennen, Goldblum, definitiv.
Gut, durch quasi die Filme oder die Filmreihe auch ein bisschen ob Thema Brüchstemo zu den Leidenschaft entfacht oder hast du dann einfach so geguckt an irgendwann mich später, dass die entstanden?
Nee, also so kann ich wirklich 100% so und das war ein Triggermoment. Also Jurassic Park war wirklich ein Schlüsselerinnerung, definitiv, ja.
Bei aller wird ja in diesem Podcast ginnisch traditionell ob Besuch ob Dabesplatz. Und normalerweise sind das dann auch Laboren oder zumindest befanden sie sich dann am Campus oder bei einem Institut. Beim Ben war das aber anders, weil während ich die anderen Sachen noch nie viel gesehen habe, habe ich mich beim Ben auf dem Arbeitsplatz relativ gut auskommt. Und sind wir sicher, dass die dabei sind, auch mindestens schon einmal mit der Primärschule beim Ben auf Besuch wart. Der Ben schafft nämlich am Naturmuseum.
Wow!
Und da das nur nicht die typisch Erbesplatz, die mir an diesem Podcast heute begegnen, du findest mich gefreut, als das üblich, dass Paläontologen und Paläontologinnen an einem Gemüse schaffen oder ich dann nicht?
Das ist effektiv ein von den klassischen Arbeitsplätzen für einen Paläontolog. Neben der Uni zum Beispiel oder wo auch heißt die Paläontologen unterkommen, da das bei den Explorationsfirmen, weil Paläontologen meistens auch Geologe sind und die kennen hier Stang, die wissen, wie ein Stang interpretiert. Und es gibt auch tatsächlich paläontologische Methoden für bei einer Bohrung zum Beispiel zu wissen, wo ein drin ist mit der Bohrung. Du kannst zum Beispiel anhand von den Fossilien, die bei einer Bohrung rauskommen, den ganz kleinen Fossilien, kann ich so ein, wir sind an der Kusch. Und du wenn es gehen auch tatsächlich heißt die Paläontologen von Explorationskompanien angestellt. Also für mich war klar, wann ich als Paläontolog schaffe, weil das ist nicht selbstverständlich, das ist ganz, ganz schwierig für das hinzukriegen oder muss ich viel Chancen. Wann ich als Paläontolog schaffe, dann an einem Bereich, wo ich kann auch forschen, da tue ich entweder Uni oder Musee.
Für was ist das so schwer?
Es gibt wenig Platz, es gibt wenig Besuch, das ist Grundlagenforschung. Und es gibt einfach wenig Möglichkeit für als Paläontolog am Beruf tatsächlich zu schaffen.
Aber wie geht der Paläontolog?
Paläontolog geht den, weil er sich dafür interessiert, dann ist er hin, weil das ist wirklich ein langer Reis, die in langer Zeit nicht kann nachvollziehen, weil er nicht Begeisterung schon dafür hat. Aber es kann ihn klassischerweise über zwei Wege gehen, entweder über den biologischen Weg, dass er sich als erst mit Biologie auseinandersetzt am Studium und dann nur über den Weg von den lebenden Organismen eben an die Evolution, an die ausgestorbenen Organismen sich spezialisiert. Den anderen Weg, den ich gegangen bin, ist als Erdwissenschaften, also Geologie, und dann als Spezialisation durch eine Paläontologie.
Okay. Wir haben in unserem Podcast ganz viele Avidee gehabt, die an der Forschung waren, aber Forschung am Sinn von, die da im Labor geschafft. An die meisten hat noch effektiv immer ein Labor, wo sie hinkommen. Detail aus kein typische Labor. So, was unterscheidet den Erbesplatz vom so klassischen Forscher an der Biologie?
Du musst ja so ein Kontrobuweiang-Biologie, die tatsächlich ganz, ganz viel molekular schaffen, aber ausschließlich molekular. Es gibt aber auch die mit, Makroproben, also mit Tieren oder Pflanzen schaffen. Und die unterscheiden sich da gar nicht mehr so stark von dem, was wir hier machen. Hier ist effektiv kein klassisches Labor am Sinn, wie die Leute das vielleicht aus dem Fernsehen kennen. Wir haben hier die ein oder die anderen Analysen, die wir machen. Wir schaffen zum Beispiel mikropaläontologisch, dass wir Gesteinsproben abreden, chemisch abreden, heißt auch einfach nicht mehr siften und rechnen und dann nur eben die ganz kleinen Fossilien rausziehen. Es gibt auch paläontologische Labor und die schaffen chemisch, die machen geochemische Analysen, zum Beispiel von den Isotopen, also von den Elementvariationen an einem Skelett. Mein Arbeitsplatz als Museumspaläontologe ist immens vielfältig. Das ist einerseits Dann entre gimme Labor, wo wir hier stehen, wo wir eben fossile Präparationen machen, teilweise. Mein Arbeitsplatz ist aber genauso die Ausstellung, am Fall, wo ich eine Visite mache. Mein Arbeitsplatz ist auch der Stehbruch. Bullis lachen irgendwo bei einem Chantier. Mein Menge Arbeitsplatz ist hauptsächlich auch das Büro, wo ich sitze und dann entweder mein Netzwerk von anderen Fachkollegen erhalten oder Karimo Artikel schreiben. Weil wir müssen natürlich als Donner publizieren. Vier Drohnen existieren sind nicht wirklich oder sind nicht verfügbar für die Community, auch für die Gesellschaft. Das heißt, wenn ihr los seht, war das mein typischer Arbeitsplatz, wo ich die meiste Zeit verbringe, dann ist es tatsächlich einfach nur im Büro und am Computer.
Ziel von diesem Podcast ist es ja, mich an Wittien so viel zu stellen, wen sie vielleicht nicht kennt. Also Personen handelt der Forschung. Personen, die so sind wie du und ich. Und was mir bis jetzt aufgefallen ist, dass mich an Wittien immer ganz gerne viel schwätzen, wenn es um die Forschung geht. Aber sobald es dann darum geht, ein bisschen über sich selber zu schwätzen, da fallen dann von der Regel ein bisschen kurz aus. Beim Ben war das aber nicht so. Der Ben ist einfach mega ausgeglacht. Den Tipp war von Anfang bis zum Schluss sein, egal wie ein Thema das kommt. Und ich habe mich gefragt, wie jeder Tick kriegt. Und nun ist es rausgefunden. Denn Ben hat nämlich ein ganz spezielles Ventil.
Ich bin Drummer bei Sleeper's Guild. Das ist eine letzte Band, die, wo gesagt wird, das wäre melodischen Death Metal. Muss ich nicht kennen. Der muss viel in Erzählungen von der Musik, gerade im Metal-Bereich. Das kann ihn sich so vorstellen, wir machen schrohe Musik. das Musik, die verschiedene Leute für ja, aggressiv halten. Sie ist einfach hart, sie ist relativ schnell, sie ist intensiv. Der Gesang, den schwankt zwischen Growls an cleanem Gesang. Und das eben immer, also das viel Melodie dran, aber eben immer wie beim Metal üblich brachial an intensiv an durchdurcht an. Also ich weiß ganz viel, wenn wir spielen. Das ist wirklich eine strengende Musik.
Also das ist just ein ganz komischer Zufall. Ich habe mir viel, wie wir ganz viele Leute, die an der Forschung arbeiten, auch oft irgendwie, wie du gesagt hast, die Hartmusik lauschen. Für was meinst du das dazu? Für was lauschen ganz viele Leute an der Wissenschaft Metal, Hardrock, Pipapo?
Das ist tatsächlich eine richtige Beobachtung. Also das ist nicht nur ein Gefühl, das ist wirklich ein Zusammenhang, den auch teilweise wissenschaftlich erforscht gauf. Da gauf festgestellt, dass Leute, die gern entweder Hard Rock oder Metal oder Klassik lauschen, dass die einen Hang dazu haben, für ordentlich zu sein, also für Ordnung an Sachen zu bringen, für Sachen zu verstehen. Und da haben wir schon ein bisschen einen Zusammenhang tatsächlich. Also ich kenne ganz, ganz viele Paläontologen oder auch Biologen, die lauschen tatsächlich Metal, verschiedene Spiele noch an einer Metalband oder ein bekanntes Beispiel ist der Greg Graffin, der Sänger von Bad Religion, den ist Karimor Bios Professor auf der Uni. Also den lehrt Evolutionsbiologie, wenn er nicht gerade auf der Bühne steht. Also die zwei, die gehen Hand an Hand, einfach nur, weil, also ich kann nur von meiner persönlichen Erfahrung schwätzen, aber Metal ist für mich eine Art und Weise, für die komplexe Andreck von einer Welt können zu verschaffen, für einfach etwas, was ich vielleicht nicht unbedingt wieder fassen kann, aber irgendwie auszudrücken und noch einmal Dienst zu gehen. Und so war es doch mit Paläontologie. Ich meine, allein die Vorstellung, dass ich ein winzig Wesen ist, an einer Sukzession von Milliarden von Generationen, auf einer Welt, die seit Millionen von Jahren rund um die Sonne dreht, das sind 80 Jahre, die man vielleicht haben, wenn man Chance hat, und die sind das nicht. Und mit dem Gefühl einfach eins zu gehen und einfach zu wissen, okay, da geht es nach so viel mehr, das ist so komplex, das ist überwältigend, da hilft es, wenn ein Ventil hört.
Und das Ventil ist schon an der Jugend angefangen zu spielen, typisch klassische W, Solfisch, Musikinstrument, und dann irgendwann selber an der Hänger Band gespielt, oder wie hat den Live zur Batterie dann angefangen?
Ich bin tatsächlich mit Klarinett angefangen, ganz pupischerweise, und ich bin auch tatsächlich nach meiner pupischerweise an der Dorfmusik angefangen. Und dann habe ich irgendwann mich mehr für das Perkussiv interessiert. Ich habe angefangen, Batterieskuren zu holen und auch dann Batterie an der Dorfmusik gespielt. Bis ich da vom Dirigenten mal mehr gesagt habe, ich soll mal losmachen. Und irgendwann war ich dann einfach an, als Jugendlicher und dann bin ich mal, weil ich cool bin, und dann sind in einer Band.
Also quasi vom Hemmelsmarsch rüber zur Band mit deutschen Gesten drauf.
So, ja, die deutschen Gesten, nee, aber wir haben noch schon die schrohe Bilder, wo man schon, also es wird natürlich ein bisschen seriös sein, ne? Also gerade als Jugendliche muss ich natürlich übertreiben, für dass ich noch Gefühl hat, echt geholt zu gehen. Aber es gab eine Intersektion, schon tatsächlich beide Welten teilweise gespielt. Das tut gut funktioniert, ich meine, natürlich auch mehr wie eine Partition. Und aber am Anfang war das mehr hobbymäßig, da sind wir noch hobbymäßig, wir probieren aber nur am Hobbysbereich so professionell wie möglich zu sein.
Und wie schwer ist das, die zwei Sachen mal zu verbannen? Also klar, du hast gesagt, dass Leute, die einen Hang zu Metal haben, auch an der Wissenschaft, dass du eben Verbindungen gehen. Aber so, wenn du ein Band hörst, als hätte ja mehr, wie nicht mehr, wir treffen uns in der Garage und spielen ein bisschen, aber das ja. Wenn ihr das professionalisieren will, dass ihr dann viel Hand drin, dass ihr die Booking Hand drin, die muss gemacht gehen, die muss eh Musik spielen, die muss Artwork machen. Wie viel Zeit verbringst du dann hier und wie kriegst du dann noch Zeit für dein Privatleben an den anderen Passionen in den Hut zu kriegen?
Das ist ein ganz gut Froh. Die muss auch dann jeden, den in dem Fall als für sich selber beantworten. Bei mir ist es so, dass Paläontologie mein Beruf ist. Ich meine, du stellst dich froh nicht, dass sind da Zeiten, die vier gesehen sind. Schon natürlich die Chance, dass sagen wir mal, die Passion für die Musik eben auch an der Wissenschaft kann ablesen, bei den Spielereien mit dem zum Beispiel, auch an der Kommunikation teilweise. Die Band ist und bleibt ein Hobby, das ist ganz klar. Professionalisierung im Sinne von, wir probieren die Musik, die wir machen, so anständig wie möglich zu machen. Wir probieren den Output, den wir haben, also die Abnahmen und so weiter, so qualitativ hochwertig wie möglich zu machen. Aber das bleibt ein Hobby, den hat den Beruf anhand, vor allem hat im Privatleben muss bleiben. Das heißt, wir proben, so wie ihr bepasst, von der Zeit hier nicht in einer Garage, wir sind in der Rockhalle am Rocklab immer. Wir spielen Konzerte, wann es passt. Wir sind mittlerweile auch schon zu drei in der Band, die kann er holen. Privatleben geht vier, das ist gar kein Froh. Aber bis lo gehen wir eins, ein Tournee ist nicht dran, das ist ganz klar, weil wir können nicht zwei Monate umsteck fortziehen. Wir fanden aber als Nischen, wo man als Musik können machen, wo man auch mal Auftritte haben. Und bis jetzt lässt sich gut kombinieren. Ich muss auch sogar so in den Bereich, der da hat, weil wenn ich soll Artwork machen oder so, dann hilft das, dass ich als Paläontolog an Artikeln auch muss mit Photoshop gehen.
Komm, wir gucken, Enke, was man in diesem Podcast schon gelernt hat. Denn dann als Paläontolog. Der Test hier forscht mit Fossilien. Fossilien, das können zum Beispiel Dinos sein. Denn bei diesem Spezialgebiet sind aber keine Dinos, sondern ein ganz anderer Crazy Day. Nämlich der Schlangenstern. Aber nicht nur fragt, was ist Schlangenstern? Aber das ist selbst wie der Cousin vom Seestern, wie wir ihn heute kennen. Und man sieht auch ein bisschen so aus, aber sind Arme, die erinnern schon, wenn man so eine Insel guckt, an Schlangen. Und die Band, die kennt sich auch nicht mehr mit Schlangensternen aus. Wir haben jetzt sogar schon 8 gefunden, die bis zu dem Moment unbekannt waren. Und wenn dir das gelingt, dann geht ein ganz besonderes Ehr zu dir. Nämlich kannst du der 8 dann den offiziellen Namen geben. Und der Name, den du Bandlo ausgesucht hat, ist ungewöhnlich.
Das ist der Schlangenstern, den auf den schönen Namen Melusinaster Alyssa White Glucy lauscht. Da braucht natürlich absolut keinen sich zu merken, ne? Das ist auch nicht so gedurcht. Aber das ist effektiv so, dass wenn man mit einer Dierengruppe schafft, die weniger erforscht wird, dann trifft den immer auf neue Arten, die keine Namen, also keine wissenschaftlichen Namen, weil sie einfach unbeschriftet sind. der wissenschaftliche Num, das kleine Klammer, das ist eben den Num, den auf der ganzen Welt selbst das, ich meine, für den Mensch, also Homo sapiens, das ist vielleicht den meisten Begriff, die ganzen Dinosaurier im Sinn wissenschaftlich nehmen. Und die kommen von den Forschern, die die Art beschreiben. Und ich hatte eben schon ein paar Mal Chance, für so ein Num zu vergehen. Und dann wurde ich natürlich froh, wie nennt ihr das da ja? Und da gibt es ein kleines Unzahl von Regeln, die ihr muss respektieren, die sind aber hauptsächlich technisch, also muss ich aufpassen, dass ihr den römischen Alphabet benutzt, also kein extra Zeichen, kein Zöllen, kein Axon erneicht. Muss ein Umsehen, der mindestens 2 Buchstaben hat, und muss ein Umsehen, der nicht offensiver ist, also den keinen beleidigt. Wobei das auch, ja, wie will ich das bestimmen? Also es gibt Fälle, die sind effektiv zurückgepafft, weil das eine offensichtliche Beleidigung war. Aber an der Regel kann ich den deren nennen, wie ihr wollt. Weil ich den kann nennen, wie ihr wollt, tun ich gut, dass dann am Seirem reise mit dem Namen, weil Luxemburgensis, als an allen Eieren, geht es schon an. Das ist nicht terribel spannend. Aber wir wollen ja als Museumspaläontologe aber auch kommunizieren. Wir wollen als, also das als Aufgabe für als Forschung auch nach außen zu drohen. Aber wir wollen nicht die Gelegenheit nutzen, wenn wir einen neuen Umkauf vergehen, für etwas zu machen, was nach außen noch Visibilität generiert, was auch einfach ein bisschen weist, okay, wir forschen nun etwas, was vielleicht kompliziert oder komisch ausgesagt, aber das tut aber eine Geschichte. Und ich selber spiele in einer Metalband schon seit vielen Jahren und sind Fan von der Musik natürlich. Und dann habe ich mir gedacht, für was da nicht einfach die Art nur der Band nennen, die ich in dem Moment gelauscht habe, wie das Fossil Fund gewesen. Das war Arch Enemy. Dann hat sich herausgestellt, dass man Chance hatten, zu dem Zeitpunkt eine Ausstellung am Musee zu holen, die gerade da thematisiert, nämlich deren, die noch Musiker benannt sind. Aber gerade während der Ausstellung war ein Konzert von Arch Enemy. Und dann habe ich gedacht, alle haben Fritze, die Managerin, ob die Band immer da verstanden ist und ob ich da vielleicht einen kann drehen. Und sie waren aber ziemlich schnell begeistert von der Sache. Ich meine, muss ich bedenken, wenn der an einem benannt ist, dass das für immer. Also der Name, den das so lange die Menschen gehört, dass der Name existiert. Der Tisch, dass es klingt, steckt und stiefelig geht, wenn ihr so wollt. Gerade Arch Enemy sind so weit gegangen, dass sie gesagt haben, wir dann machen wir etwas während dem Konzert, kannst du auf die Bühne und gehst der Sängerin ein Modell von ihrem Fossil. Also das war wirklich ein ganz, ganz exzeptioneller Moment, weil schon doch mal andere Bands schon probiert. Viele antworten nicht. Aber wenn sie antworten, da sind sie begeistert und alles, aber das ist aber noch nicht, dass wirklich eine große Interaktion stattfindet. Hier sind wir wirklich den ganzen Weg bis auf die Bühne gegangen und haben quasi Wissensvermittlung für 100 Leute gemacht, die vielleicht noch nie in ihrem Leben in einem Gemüse waren, vielleicht da gewesen. Also die Intersektion ist mir groß, wie ihr meint. Aber wir haben hier effektiv konnten Wissen vermitteln an einem ganz außergewöhnlichen Kader.
Ich kann mir vorstellen, dass da ein riesen Eier ausfällt, die auch etwas Cooles ist. Ich denke, es gibt noch irgendwie Leute, die noch Käfer benannt haben, es gibt Leute, die noch ganz andere, ganz viele Sachen benannt sind, die nicht immer so schmeichelhaft sind. Ich meine, in Metal-Kontext passt es ja. Ich habe mich schon gefragt, für was hast du nicht nur dir selber benannt? Also ich hätte es schon nur mir selber benannt. Ich kann auch sehen, dass du einfach viel mehr großen Ego hast. Oder gibt es schon nur dir benannt hast?
Es gibt tatsächlich einen Seister, den 2 Seesterne sogar, die noch mir benannt sind, an eine Seelilie, die noch mir benannt ist. Aber das war ich nicht selber. Ohne da wollen auf Face zu trippeln, aber das möchte ich nicht. Also okay. das ist eine von den ungeschriebenen Regeln vom Benennen von deren Pflanzen, dass den Autor den Umvergött nicht sich selber eiert. Wenn ich das unbedingt will machen, dann eiert er sein Papa oder seine Mama, mit selbsten Familiennum. Und dann ist das offiziell nicht eine Selbereierung. Ich möchte ihn davon nicht, weil das ist einfach, ja, das nicht viel geschrieben vom Regelwerk, was das Benennen von den Nimm geriert, das gehört tatsächlich, ein bisschen wie die Côte la Route, mit möchte ihn nicht. Also du war denn da ein bisschen Meriten gesammelt hat, sodass ein anderen Fachkollege das dann überhält, oder den Tag den etwas, oder dass er besonders fein mit einem anderen Fachkollege. Oder dass ihr Sänger von einer Metalband, die Fans hört, oder so, keine Ahnung. Also, wenn ihr unbedingt wollt, es gibt auch tatsächlich Leute, die kaufen sich einen Namen. Als Chauffeur kommen. Und die Suchen, die gehen dann an Forschungsprojekten oder an Naturschutz gestacht. Ich persönlich sind nur nicht unbedingt der große Freund davon, dass sie nimm verkauft. Es gibt Institute, die das machen für den guten Zweck, sagen wir mal. Aber für mich ist es aber immer noch ein persönlicher Prozess, für einen Nimm zu vergehen. Und da sind ich persönlich, ohne Leute wollen zu urteilen, aber ich persönlich bin nicht froh, wenn du kommerziell in einer Grundmatrag kannst.
Also ist schon aufgefallen, dass deren Freier irgendwie viel mehr cool war wie heute. Also, ein Mammut ist mehr cool wie ein Elefant, und ein Säbelzahntiger ist mehr cool wie ein normaler Tiger, und ein T-Rex ist deutlich mehr cool wie sein Nachfahren Tinger. Aber der Banner Sachsper und er kennt sich aus, dafür gibt es ihm folgend Format. Gibt es deren, die am Lauf von Evolution eine Art Glow-Up hatten und heute viel mehr cool sind wie hier Viergänger?
Das ist ein ganz guter Ding, schon nie hören, die Frau. Die ist wirklich berechtigt. Und du hast recht, ja. Also, die wenn man sich so Bilder anguckt von früher, das ist natürlich so, dass du gerne die Vertreter von einer Gruppe gewesen sind, die besonders spektakulär waren. Ne? Ich meine, der Säbelzahntiger ist der spektakulärste Vertreter von den Großkatzen. Aber auch dem ist, glaube ich, so mal langweilig Großkatze, wenn man so will. Und dann ist es doch so, dass ein Paleo-Artist, der malt natürlich Kinder, ja, was du leider schläft. Mit dem alten Deier, was natürlich majestätisch irgendwo steht für einen dramatischen Sonnenuntergang oder gerade, also ich weiß, muss man gucken, aber immer wenn der Meteoritenanschlag gewesen wird, dass immer ein T-Rex drauf, der guckt und ein Gesichtsausdruck möchte, wie, das geht schief. Immer, wirklich. Also es gibt so gewisse Konventionen, unausgeschwatten bei den Paleo-Artisten, die einfach dafür sorgen, dass die Deieren einfach cool sind. Und zu sagen, ging es so, mol mir einen afrikanischen Elefant, machen dramatisch, ich wette mal, das geht cool. Aber das ist effektiv so, dass die meisten Deieren am Laufe der Zeit mit rausgehen. Das ist ein evolutionärer Trend. Aber wenn sie dann so rausgehen, sehen, dass es nicht mit Viro geht, dann gehen sie satt durch andere Gruppen. Zum Beispiel Dinosaurier. Ein T-Rex war der letzte Vertreter von einer Gruppe, die über Umwege quasi haut nach lebt, nämlich die Felischer. Und die sind an Mengen an definitiv ein Upgrade von verschiedenen Dinosauriern. Also wenn man sich so einen Felschen anguckt, wie zum Beispiel der Kolibri, geht das in einer Zeichnung, auf einer paläoartistischer Zeichnung, nicht kann man teilen mit einem T-Rex, aber das ist einfach eine wahnsinnig coole Idee. Also was der Kolibri hinkriegt, also für mich ist das definitiv ein Glow-Up. Ohne froh. Und dann, weil ich noch muss so, dass die ganz Meeresdeieren, da gehört einfach Fisch, die kein Mensch kennt, die auch absolut nicht popularisiert gehen. Aber da sind da dabei, die machen wahnsinnig Sachen. Da sind da dabei, die können auf einer Weise leuchten. Das kann mir erst gar nicht vorstellen. An Deieren an der Tiefsee. Also, wenn die mal ein Gefühl gezeichnet gehen oder fotografiert gehen an einer anständigen Post oder so weiter, Mengen, dann könnten sie durchaus mal teilen mit Megalodon zum Beispiel. Mit dem größten Hai, den für 1,2 Millionen Jahre ausgestorben ist. Also ich denke, es tut viel mit der Durchstellung zu denen, tut viel mit dem Kenntnisstand zu denen, gibt ganz viel extrem cool Deieren, die hauten erleben, die kein Mensch kennt. Und es tut viel mit dazu denen, dass der Mensch sich natürlich besonders fasziniert für das Unbekannte.
Das wird vom Megalodon geschwärzt. Es gibt immer rum, kursieren Artikel. Ah, wir haben gerade in der meistens am Wasserfund, was eigentlich schon für uns so viele hunderten Jahren sollte ausgestorben sind. Es geht aber noch. Als quasi Tiefsee selbst wie Schrödingers Katze, dass ich weiß, ja, rein theoretisch geht es möglich, dass du noch irgendwie Ur-Deier rundherum schwirrt, was einfach nicht stirbt, weil sie einfach dann aus irgendeinem Grund können so alle gehen. Oder ist das wirklich so Fantasie an Hollywood, an unmöglich, dass du nach Ignaps aus, wo ihr seht, eigentlich Menge mit diesen ausgestorben, mit Kasin, dass es denen gibt?
Ich kann da, wie ich heute bestätigen, dass das eine Realität ist, weil ich war für 2 Jahre selber beteiligt unter Entdeckung von seinem Deier, was eigentlich seit dem Jura, also seit 180 Millionen Jahren, nicht mehr auf der Welt sind, laut Kenntnisstand. Du hast einen Schlangenstein mit 11 Armen von gehen, den direkt, direkt nur vorhin tatsächlich am Jura hat. Den hast du an Neukaledonien von gehen. Und du hast Tiefsee erwähnt, das ist absolut treffend, weil Tiefsee ist manner bekannt wie der Mond. Zum Beispiel. Da ist ganz, ganz, ganz viel Progress gemacht in den letzten Jahren mit Tiefsee. Das ist wirklich eine riesige Blackbox, wo noch unwahrscheinlich viele Sachen lauern, die wir noch gar nicht kennen. Also die Fläche von der Tiefsee, die wirklich gut bekannt ist, das sind pure Footballsfelder. Wenn man aber bedenkt, dass das bei 70% von der Erde, die Fläche ausmischt, also Tiefsee ist alles, was unter 200 Meter liegt, also da gehört noch unwahrscheinlich Sachen zu entdecken. Ob da wirklich ein Hai wie den Megalodon noch drin paddelt, den aber schwer zu versinnen ist, weil er einfach so riesig ist, das weiß ich nicht mehr. Wie lange hat es gedauert, bis den Riesenkalamar gefilmt wurde, zum Beispiel? Den hast du natürlich auch relativ gut verstoppt, all die Jahre. Und dafür, also ich schließe nicht aus. Ich schon einfach selber gesehen, an der Tiefsee, da gehört nach enorm vielen Überraschungen, das riesengroß und das immens schwer für zu erforschen. Und wenn ich nicht erforscht, dann ist es quasi, wie wenn ich wirklich an einem deisteren Raum mit einem Fixspawn probiere, etwas zu finden. Du gehst nach Schatz, also du kannst meist noch auf Sachen gefasst machen in Zukunft. Du hast noch lange nicht alle Geschichte erzählt.
Ben, vielmals mehr für die Zeit und ich bin mir sicher, dass das ein Interview ganz gut bei den Leuten wird kommen.
Vielmals mehr für die ganz interessanten Fragen und es war mein Fred.
Das war es von dieser Episode von Mein Element. Wie immer, merci für den Zuhören, Informationen von den Shownotes und denkt daran, den Podcast zu teilen, zu liken und zu abonnieren. Bis die nächste Mal. Ciao.